Es gibt Leute, die euch gern in eurer fleischlichen Sicherheit einschläfern wollen. Aber ich habe eine andere Aufgabe. Meine Botschaft soll euch aufschrecken, euch dazu bringen, euer Leben zu reformieren und eure Rebellion gegen den Gott des Universums aufzugeben. Nehmt Gottes Wort und seht, ob ihr damit in Übereinstimmung seid. Ist euer Charakter so, dass er dem prüfenden Blick der himmlischen Untersuchung standhalten kann? Ellen White, The Faith I Live By, Seite 293. In diesem Geist und in diesem Sinne möchte ich auch heute das Wort Gottes an euch richten. Das Thema heute ist sehr schwer, aber es ist sehr aktuell und noch viel wichtiger. Es geht um etwas, ein globales Phänomen, was wir jetzt erleben in den Gemeinden. Ich habe Kontakte nach Australien, in die USA, auch hier in Europa, in einigen Ländern und habe dort auch eben mitbekommen, es ist genauso wie hier auch. Und was meint ihr, worum es gehen könnte? Was passiert eigentlich in den Gemeinden? Es geht heute um die Sichtung. Was ist Sichtung? Ich glaube, die wenigsten haben sich vielleicht mit dem Gedanken schon mal auseinandergesetzt oder überhaupt befasst, was das sein könnte. Aber es ist biblisch vorhergesagt. Und wir werden nicht daran vorbeigehen können. Gott hat gesagt, es wird kommen. Um bei der Frage zu bleiben, was ist Sichtung, wollen wir mal ganz kurz vielleicht so einen Überblick darüber geben. Im Sport gibt es den Begriff Sichtungstraining. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Es wird auch Filtertraining genannt. Da wird ausgesichtet, ausgefiltert. Das heißt, da gehen dann ein, zwei Manager, ein guter Trainer aus dem Vorstand. Die haben jetzt vor, für ihre Mannschaft zwei oder drei Top-Spieler zu kaufen. Und die beobachten alle anderen Mannschaften. Die werden genau beobachtet. Da gibt es auch spezielle Beobachter, die sagen, okay, aus der und der Mannschaft, jeweils zwei, da einen, da drei, die möchte ich mal alle zusammen haben in einem Training bei mir. Dann trainieren die, bleiben wir jetzt mal beim Fußball, ja. Dann trainieren die vor deren Augen und die schauen sich die Jungs an. Die trainieren und machen auch Spiele. Und aus diesem Kreis werden wieder welche, wird der Kreis enger und es werden wieder welche ausgesichtet und die, wo bleiben, spielen nochmal gegeneinander. Und das wird so lange gemacht, bis die Anzahl derer, die der Trainer haben möchte oder der Vorstand für seine Mannschaft, übrig bleibt. Wenn er jetzt drei will, dann trainiert er so weit, bis die drei Besten übrig bleiben. Das ist im Sport so, Filtertraining oder Sichtungstraining genannt. Das heißt, es wird aus einem großen Kreis immer minimiert und weiter, bis eben die entsprechenden übrig bleiben, die Besten im Sport. Wir finden in der Schrift eine Menge Begebenheiten und Gleichnisse, die eine direkte Sichtung darstellen. Und dazu habe ich einige. Fangen wir mit dem Alten Testament an. Die Sintflut. Noah predigt 120 Jahre. Jetzt stellt euch Folgendes vor. Du hast ein Mittel entdeckt. Dieses Mittel, mit diesem Mittel kannst du alle Krankheiten heilen. Alle. Und jetzt, du hast also etwas, womit du der Menschheit totale Erlösung bringen kannst. Du machst dich ran, um das Mittel zu verbreiten. Aber stellt euch vor, ihr lebt vielleicht in einer früheren Zeit. Es gibt kein Internet, kein Radio, kein Fernsehen, keine Medien. Wie kannst du das machen? Auf konservativen Wege. Du gehst und erzählst es den Leuten. Und du gehst und fängst an. Natürlich, die Frage ist, wenn du dieses Mittel selber ausprobiert hast an dir und du hast den Erfolg festgestellt und du weißt, wovon du redest, ja, mit welcher Einstellung gehst du dann zu den Leuten? So, nur, oh, probier halt mal, ach, jetzt komm, sei nicht so. Nein, du gehst einfach hin und sagst, Leute, ich hab was für euch. Ich zeige euch das. Nehmt's an, probiert's. Leute, das müsst ihr mal versucht haben. Du gehst mit einer Begeisterung vorwärts, weil du es selbst erlebt hast, weil du weißt, wovon du sprichst. Und dann stellst du plötzlich fest, die Leute lehnen es ab. Ein mühsamer Tag. Was machst du? Ich gebe auf, ich mache nichts mehr. Ich setze mich hin, wenn sie nicht wollen, selber schuld. Nein, du stehst am nächsten Tag auf und machst weiter. Und am dritten Tag auch. Und es vergehen Wochen, es vergehen Monate. Du machst weiter. Und du stößt jeden Tag auf Ablehnung. Die Leute lachen dich aus. Sie spotten über dich. Du denkst dir eigentlich, wie dumm können die Leute sein? Du hast Heilung, die sind todkrank und sie lachen dich aus und lehnen es ab. Und das machst du 120 Jahre lang. Jeden Tag. Das ist das, was Noah erlebt hatte. Und er war nicht entmutigt. Er hat in der gleichen Kraft, wie am ersten Tag bis zum letzten Tag, den Menschen die Heilung verkündigt. Ihr Heil. Noah predigte die Vernichtung der Welt, das Gericht Gottes. Nichts deutete darauf hin, im Gegenteil. Sonne, Sommer, gute Laune, die Leute frei nach dem Motto, Friede, Friede, es ist keine Gefahr. Was soll uns schon passieren, es geht uns doch gut. Aber am Ende mussten die Menschen doch feststellen, dass dieser sogenannte Verrückte, wie sie ihn bezeichneten, namens Noah, doch recht hatte. Und das ist bitter. Stellt euch diesen Tag vor. Plötzlich wird der Himmel ganz dunkel, ein Sturm zieht auf, die Tiere rennen panisch hin und her, sie wissen nicht, wie ihnen geschieht, sie haben sowas noch nicht erlebt. Noah und seine Familie sind aber schon weg. Sie sind bereits seit 7 Tagen in der Arche. Die Tür ist fest verschlossen von Gott persönlich. Das Lachen und das Spotten der Menschen hört plötzlich auf. In einem Augenblick. Es verwandelt sich in Angst und Ratlosigkeit. Könnte dieser Noah doch recht gehabt haben? Die ersten klopfen schon an der Tür, an der Arche. Aber selbst wenn Noah wollte, er hätte sie nicht öffnen können. Sie war von Gott verschlossen. Keine Chance. Der große Regen setzt ein, die Wassermassen breiten sich genauso schnell aus wie die Panik unter den Menschen. Todesangst umgibt sie plötzlich von einem Augenblick zum anderen. Hätten wir nur auf Noah gehört. Auch hier, liebe Geschwister, hat Gott ausgesichtet. 120 Jahre lang hatte die Menschheit eine echte, reelle Chance, sich zu entscheiden. In die Arche oder in der Welt bleiben. Die Arche, ein Bild, ein Symbol für die Gemeinde Gottes oder die Welt. 120 Jahre hatte die Menschheit eine echte Chance. Sie verwarfen die Gnadenzeit, saufen, fressen, Gelüste und so weiter waren ihnen wichtiger. Merken wir eine Parallele zur heutigen Zeit. Wie beschreibt Jesus die Zeit des Endes? Es wird sein wie zur Zeit Noahs. Ein weiteres Beispiel, Israels Auszug aus Ägypten. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, gibt es Erstaunliches zu entdecken. Wir können das jetzt, Kapitel jetzt nicht ganz durchlesen, aber ich habe nur einige Sachen rausgenommen, die hochinteressant sind. Und zwar geht es darum, das war die Einsetzung des Passafestes, das war kurz vor der Befreiung Israels aus Ägypten. Israel befindet sich noch in Ägypten, aber der Tag rückt immer näher. Und Mose bekommt ganz konkrete Anweisungen von Gott für das Volk. Ganz konkret. Die Frage, die sich stellt, hören wir das heute auch unter uns, unter Adventisten manchmal. Naja, also wenn es jetzt konkret, ob man das jetzt ganz genauso nehmen kann und wir sollten nicht übertreiben oder fanatisch werden, die buchstäbliche 7-Tage-Woche, Schöpfung, ja, ob das jetzt wirklich so war, vielleicht waren es ja 7 Jahre oder 7000 Tage oder oder das Heiligtum im Himmel, ja, ob man das jetzt so buchstäblich nehmen kann. Also in meiner Bibel, in Hebräer 8, Vers 2 steht, und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, nicht ein Mensch. Das steht in meiner Bibel. Oder auch mit dem Geist der Weissagung, mit Ellen White, stellt sie auch immer die Frage, ob wir das jetzt genauso nehmen können. Also vielleicht hat sie das ja gar nicht so extrem gemeint. Ich merke, dass sich dieser Geist breit macht auch heute. Müssen wir das genau so nehmen? Schauen wir doch mal ganz kurz, was Mose dem Volk Israel vor dem Auszug sagte. Es gibt ein paar Details. Ich nenne nicht alle, weil es waren sehr viele. Es waren extrem viele. Ich nenne mal 11. Ich habe 11 Details rausgesucht. Mose sagt, ab diesem Monat anfangen, die Monate des Jahres zu zählen. Dies soll der erste Monat sein. Das zweite, am 10. Tag dieses Monats nehme ein jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm pro Haus. Drittens, sind in einem Haus zu wenige, die ein Lamm essen können, dann teile man dieses Lamm mit dem Nachbarhaus oder mit dem nächsten, bis es ganz aufgeht. Viertens, ein Lamm ohne Fehler, männlich, ein Jahr alt. Fünftens, das Lamm verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Sechstens, am Abend des 14. Tages sollen es alle Israeliten schlachten. Siebtens, das Blut nehmen und die Türpfosten und die obere Schwelle damit einstreichen. Achtens, das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Neuntens, alles essen und nichts übrig lassen. Bleibt etwas übrig, so muss es mit Feuer verbrannt werden. Zehntens, so soll es gegessen werden. Wie sollte es gegessen werden? Ihr sollt umgürtet sein an euren Lenden, Schuhe anhaben und den Stab in der Hand als Zeichen des Aufbruchs. Jetzt ist der Tag der Befreiung gekommen. Und elftens, kein Mensch gehe heraus vor die Haustür in dieser Nacht. Das war die letzte Nacht. Es waren konkrete Anweisungen, wir merken es. Das sind nicht alle, es sind viel mehrere. Jetzt, was meint ihr, wenn jetzt ein paar Israeliten aus dem Volk aufgestanden wären und hätten gesagt, Mose, warte, mach mal ein bisschen easy, das ist ja zu krass. Also das und das und das und genau so und alles. Jetzt mach mal, also Gott ist ja nicht so kleinkariert. Was meint ihr, wenn jemand rausgegangen wäre vor die Tür in der Nacht? Das wäre es gewesen. Er wäre tot. Was meint ihr, wenn jemand statt ungesäuertes Brot und bittere Kräuter gesagt hätte, ach, ich möchte lieber normales Brot, das schmeckt mir besser. Wisst ihr, was Mose sagt? Macht jemand nicht genauso mit und isst er statt gesäuertes Brot, wird er ausgerottet werden aus dem Volk. Was meint ihr, die ganzen Anweisungen, die Gott Mose gegeben hat für das Volk, was war der Grund, warum Gott sie gab? Damit das Volk gerettet werden kann. Macht es so, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr es anders macht, sagt Mose, dann seid ihr verloren. Wenn Gott etwas sagt, hat das immer Hand und Fuß und hat seinen Grund. Konkrete Anweisungen. Es gibt bei Gott keinen Interpretationsspielraum. So wie wir es heute manchmal gerne haben oder praktizieren. Sein Wort gilt zu 100%, damals und heute. Und absoluter Gehorsam gegenüber Gott bedeutet auch unsere Rettung. Alle, die Gott gehorsam waren, wurden gerettet. Die es nicht waren, starben in dieser Nacht. Und sie erlitten viel Leid. Wir haben zwei Dinge, die bei einer Sichtung immer da sind. Erstens, eine Sichtung ist immer kollektiv, sie betrifft also nicht einen Einzelnen, sie betrifft ein ganzes Volk. Und zweitens, während der Sichtung ist etwas ganz wichtig, unabdingbar. Das ist der Gehorsam gegenüber Gott. Wenn Gott sagt, jetzt mach es so, dann mach es so. War Gottes Volk gehorsam, wurde es gerettet. Die, die ungehorsam waren, gingen verloren. Wir haben ein drittes Beispiel. Wir haben es mit den Kindern gerade gehabt. Gideon. Gideon ist auch ein Beispiel für eine Sichtung. 32.000 Mann. Gott sagt viel zu viel. 22 müssen weg. Und zwar nicht Gott sagt, der muss weg und den mag ich auch nicht, sondern Gott sichtet aus in einem Verfahren. Gott sagt, jeder, der Angst hat zu kämpfen. 2/3 haben Angst gehabt. 2/3 waren nicht bereit, ihr Land zu verteidigen. Konnten sich nicht mit ihrem Volk identifizieren und sagen, ich stehe dazu, ich gehe gegen die Midianiter, denn ich möchte, dass meine Kinder, meine Frau, dass mein Land Frieden hat. Und dazu müssen wir jetzt gegen die Midianiter stehen. 22.000 sagten, nö, ich nicht. Dann kommt die zweite Phase. Gott sagt, das sind noch viel zu viele. Und in der zweiten Phase gehen 9.700. Gott, es blieben noch 300 Mann übrig. Das ist also sehr erschreckend, weil das sind 1% von dem ursprünglichen, von den 32.000. Warum hat Gott ausgesichtet? Interessant ist, dass wir hier auch ein Beispiel sehen, es gibt mehrere Beispiele in der Bibel, dass Gott mit wenigen viel mehr erreichen kann. Wir denken oft falsch, oh, wir müssen viele sein, damit das Werk getan werden kann. Gott hat mit 300 das größte Heer zu der damaligen Zeit geschlagen. Nicht mit 32.000. Deswegen hat er auch bei 10.000 gesagt, das sind immer noch zu viele. Nicht damit sie denken, wir sind 10.000 Mann, wir haben es geschafft aus eigener Kraft. Nein, damit sie wissen, mit 300 Mann kannst du nichts machen, außer Gott mit dir. Das ist Schule, das ist Gottes Schule. Lerne, abhängig zu sein von mir. Auch hier hat Gott ausgesichtet, von 32.000 auf 300 runter. 300, die fähig waren. In Johannes 6 haben wir eine Rede Jesu und wir haben die Jünger. Es waren aber nicht nur 12. Wir wissen, die Bibel berichtet uns, es gab viel mehr Jünger zur Zeit Jesu, die er hatte. Er hatte auch viele ausgesandt. Und Jesus hält eine wichtige Rede. Es geht um das ewige Leben. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ihr müsst von mir essen. Und ich bin das Blut. Und ihr müsst von mir trinken. Plötzlich ändert sich die Situation. Da sind viele seiner Nachfolger und waren bis jetzt mit Jesus unterwegs, haben super Wunder gesehen und Jesus macht aus 3 oder 4 oder 12 Broten, ja, für alle genug und Jesus heilt Kranke, Jesus erweckt Tote. Jesus spricht von Liebe und von Friede und von Freude und von Barmherzigkeit und Gnade. Das ist ein guter Jesus, der gefällt mir, bei dem bleibe ich. Jetzt kommt Jesus und sagt und wird auf einmal ernst und sagt, Freunde, Liebe, Gnade, Güte, Barmherzigkeit, das ist alles wichtig. Aber wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr eine Entscheidung treffen. Der Weg ist schmal, der ins Reich Gottes führt. Breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt. Viele gehen den breiten Weg. Aber dieser Weg ist schmal. Ihr müsst, wenn ihr teilhaben wollt an mir, müsst ihr eine Entscheidung treffen. Wenn Jesus mal richtig ernst wird und reinen Wein anschenkt, die Menschen zu einer Entscheidung auffordert, was ist dann? Auch hier zeigte sich nach dieser harten Rede, wer ernsthaft und echt glaubte und wer Jesus nur wegen der Wunder nachgefolgt war. Wir lesen in dieser Rede, ihr könnt es in Johannes 6, Vers 43 nachlesen, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab von ihm und gingen. Das war's. Also Evangelium, Friede, Freude, Gnade, Liebe ist schön, aber wenn Jesus plötzlich zu einer Entscheidung auffordert, gehen sie. Warum? Christus sichtete seine Nachfolger immer wieder bis zu einem Zeitpunkt, da nur noch 11 Männer und einige gläubige Frauen übrig blieben, um das Fundament der christlichen Gemeinde zu legen. Schauen wir uns mal ein paar Gleichnisse Jesu zur Sichtung an. Matthäus 22, die königliche Hochzeit. Jesus lädt eine bestimmte Gruppe ein, sein Volk. Und sie sagen, nein, ich kann nicht. Ich habe mir was gekauft, ich muss es mir anschauen. Ich heirate morgen, ich muss Vorbereitung treffen. Ich habe das und ich habe das zu tun. Ich kann nicht kommen. Gut, sagt Gott, dann machen wir es einfach. Dann geht hinaus auf die Straße und ladet jeden ein, der kommen will. Viele werden gerufen, um am Tisch zu sitzen. Doch wir sehen hier in diesem Gleichnis an der großen Hochzeit zwischen dem Lamm und seiner Braut, gibt es welche, die nicht würdig sind, an der großen Hochzeit teilzunehmen. Einige glauben, es wird schon irgendwie gehen. Geht es halt irgendwie rein, setz mich da hin. Und was passiert dann? Was passiert dann? Jesus sagt, Freund, wie bist du hier reingekommen? Das heißt, auch hier gibt es ein Prozess. Nachfolger Jesu, die mit dem Munde bekennen und mit dem Herzen und ihm wirklich nachfolgen. Eine Gruppe. Die anderen, die nur mit dem Mund bekennen, aber ihr Leben nicht Gott gegeben haben, ist die andere Gruppe. Sie wollen auch dabei sein. Keine Frage, jeder möchte erlöst werden. Jeder möchte erlöst werden, aber nur die wenigsten möchten einen Herrn in ihrem Leben. Und Jesus sagt in Lukas 6, was nennt ihr mich aber Herr und tut nicht, was ich euch sage? Das ist der entscheidende Punkt. Also es gibt einen Preis für die Nachfolge. Gott sichtet radikal aus. Er trennt die Gläubigen, und jetzt kommt's. Er trennt die Gläubigen nicht von den Ungläubigen, sondern von den Scheingläubigen. Die Ungläubigen, das ist schon liegt schon in der Sache der Natur, die mit Gott gar nichts zu tun haben wollen. Die gehen ihre eigenen Wege. Aber die, die in Gottes Volk, in seiner Gemeinde sitzen, da gibt es zwei Gruppen. Und Gott trennt, nicht wir, Gott. Denn Gott schaut ins Herz hinein. Und die Scheingläubigen kann man im ersten Blick nicht von den echten Gläubigen unterscheiden. Und genau das ist das Problem in der Gemeinde Gottes. Deswegen ist es auch nicht unsere Aufgabe. Das ist Gottes Aufgabe. Aber damit Klarheit geschaffen werden kann, wer ist echt und wer nicht, muss Gott die Sichtung herbeiführen. Es gibt diejenigen, die Christus ernsthaft nachfolgen, mit allen Konsequenzen. Es gibt diejenigen, die vorgeben, Christus nachzufolgen. Warum kann Gott sie nicht zusammen in seiner Gemeinde lassen? Ganz einfach, weil die einen das Werk fördern würden und die anderen würden es bremsen. Weil die einen Sehnsucht nach Kanaan haben und die anderen fühlen sich vielleicht noch wohl in Ägypten. Denkt an Israel. Sie waren unterwegs nach Kanaan. Und der Weg war voller Prüfungen. Aber Gott hat sie Gott einmal allein gelassen. Sagt, macht doch, was ihr wollt. Kein einziges Mal hatten sie Hunger, bekamen sie zu essen, hatten sie Durst, bekamen sie zu trinken. Ging es ihnen schlecht, war Gott da. Standen die Ägypter hinter ihnen, teilte Gott das Meer. Immer wieder und immer wieder erlebten sie die mächtige Hand Gottes. Und doch kommt der Tag, wo einige aufstehen und sagen, ja, super, was machen wir jetzt hier? Wären wir doch leichter in Ägypten geblieben, bei den Fleischtöpfen Ägyptens, wo es doch so schön ist. Hier merken wir etwas, das müssen wir. Paulus sagt, in 1. Korinther 10 spricht Paulus über das warnende Beispiel Israels für uns heute. Er sagt, macht es nicht so. Seid vorsichtig, sagt Paulus. Und hier sehen wir einen Geist. Eine Gruppe hat Sehnsucht nach Kanaan und möchte nach Kanaan gehen. Die andere, sie sind aber ein Volk. Die andere sagt, oh, geh mal lieber zurück nach Ägypten. Lohnt sich doch hier alles nicht, diese Schwierigkeiten. Und irgendwann mal muss Gott hier eine Trennung machen. Weil die andere Gruppe, die Gott nachfolgen, hinunterzieht und ihnen alles raubt, die ganze Kraft. Und Gott bereitet aber seine Nachfolger vor für seine Wiederkunft. Matthäus 25, die 10 Jungfrauen. Eine klare Sichtung. Warum? Alles bei den 10 Jungfrauen ist identisch. Bis auf eine einzige Sache. Das Öl. Wir wissen, das Öl, der Heilige Geist, macht den einzigen Unterschied, aber es ist der entscheidende. Dieser Unterschied, der Heilige Geist, trennt die zwei Gruppen. Sonst war alles gleich. Sie haben alle auf den Herrn gewartet. Sie hatten alle Lampen. Sie hatten auch alle Öl. Aber die Frage ist, wie viel? Man kann so ein bisschen Heiligen Geist haben. Ja, es ist schön, Heiliger Geist. Ein bisschen. Aber wenn der Heilige Geist zu aufdringlich wird und mich zurechtweisen möchte und ich vielleicht Demütigung in meinem Leben erlebe, dann wird es mir zu viel. Dann brauche ich ihn nicht mehr. Und das ist der springende Punkt. Das Gleichnis der 10 Jungfrauen veranschaulicht auch die Erfahrung des Adventvolkes. Sagt euch William Miller etwas? Sollte eigentlich. William Miller, okay. Er verkündigte die Wiederkunft Jesu. Und Ellen White schreibt im Großen Kampf, dass Gott durch William Miller vorhatte, sein Volk zu prüfen. Wie? Eigentlich ganz einfach. Miller hatte, nachdem er begann, öffentlich zu predigen, die Wiederkunft zu predigen, sehr viele Anhänger gewonnen. Es waren Hunderttausende. Und dann kam der Oktober 1844. Der Tag der Wiederkunft rückte immer näher. Und eines Morgens stehen sie auf, der Tag ist da und Jesus kommt nicht. Große Enttäuschung macht sich breit. Was war passiert? Wie konnte das sein? Hatte die Bibel vielleicht doch Unrecht? Die Menschen waren alle vorbereitet. Die meisten haben ihr Hab und Gut verkauft, weil sie fest überzeugt davon waren, das ist der Tag des Endes. Sie warteten in hoffnungsvoller Freude auf ihren Herrn, ihm zu begegnen. Und dann das, er kommt einfach nicht. Wisst ihr, was dann passierte? Von den Hunderttausenden von Anhängern Millers blieben noch ungefähr 50 übrig. Der Rest löste sich in Wohlgefallen auf. 50 Menschen blieben bei Miller. Auch Miller war am Anfang enttäuscht, aber er hat nicht aufgegeben. Und das macht den Unterschied. Und jetzt haben wir hier eine Erfahrung, die wir wirklich für uns mitnehmen sollten heute. Warum verließen ihn die anderen Hunderttausende? Sie waren fest gegründet in William Miller, nicht im Wort Gottes. Sie haben William Miller vertraut. William Miller war von Gott auserwählt für diese Aufgabe, denn die prophetische Bewegung begann damals. Aber William Miller hatte einfach einen Auslegungsfehler. Ist doch nicht schlimm, kann passieren. Aber was mache ich, wenn ich einen Auslegungsfehler habe, wenn ich etwas falsch interpretiert habe? Mache ich dann so? Gott gibt's nicht. Das haben aber Hunderttausende gemacht, weil sie nicht gegründet waren im Wort Gottes, sie waren in William Miller gegründet. Das ist der Unterschied heute. Sind wir im Wort Gottes gegründet oder gründe ich mich auf den Prediger, der vorne steht? Oder auf meinen Bruder, der so viel aus der Bibel weiß, der wird es schon wissen. Oder bin ich selber festgegründet in der Schrift? Die festgegründet waren, blieben mit Miller und forschten weiter. Und sie wussten genau, der Fehler liegt nicht in der Schrift. Der Fehler, der muss bei mir liegen. Denn Gott kann nicht irren. Dazu hatten sie schon Erfahrungen mit Gott gemacht. Gott irrt nicht. Und haben sich auf die Suche gemacht. Wo lag der Fehler? Und später hat Gott es dazu geführt, dass sie rausgefunden haben, wo der Fehler lag. Ja. Nicht Jesus kommt 1844, sondern das Heiligtum wird geweiht. Aber das ist nicht schlimm, wenn wir so eine Erfahrung machen. Schlimm ist es nur, wenn wir dann das Handtuch werfen. Das war der Fehler. Und auch hier hat Gott ausgesichtet. Von allen, die Miller nachgefolgt waren, hat Gott gesagt, das geht nicht. Ihr habt euch selber mit der Bibel beschäftigt oder mit Miller. Ihr habt festgestellt, dass das jetzt so nicht stimmt, wie ihr dachtet, es kommt. Denn so habe ich es auch nicht gemeint in meinem Wort. Ja? Und jetzt geht ihr einfach. Ist das alles gewesen, was ihr hattet? Ist das euer Glaube? Und die Menschen gehen dann, wenn es ernst wird. Die Enttäuschung war da und sie gingen. Aber die Anhänger Millers forschten weiter, eifrig in der Schrift. Und fanden dann die Wahrheit. Und bekamen wieder Kraft. Die Enttäuschung kam nicht vom Himmel, sie war hausgemacht. Aber wenn wir geistlich auch eine Enttäuschung erleben, die hausgemacht ist und nicht mehr bereit sind, der Sache auf den Grund zu gehen, warum ist das jetzt passiert, dann kann es uns schnell so gehen wie den anderen Hunderttausenden Anhängern, dass wir einfach das Handtuch werfen. Fertig. Zu welcher Gruppe gehören wir? Ellen White schreibt im Großen Kampf, Seite 397, da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Durch das Verzögern des Bräutigams wird das Vergehen der Zeit dargestellt, da der Herr erwartet wurde, die Enttäuschung der scheinbare Verzug. In dieser Zeit der Ungewissheit erlahmte die Anteilnahme der Oberflächlichen und Halsstarrigen und ihre Anstrengungen ließen nach. Die aber, deren Glaube sich auf eine persönliche Kenntnis der Heiligen Schrift gründete, hatten einen Felsen unter ihren Füßen, den die Wogen der Enttäuschung nicht wegspülen konnten. Kommen wir zu einer aktuellen Frage oder zu einigen aktuellen Fragen. Wie definieren wir eigentlich Sichtung? Wir haben vorher kurz erklärt, was eine Sichtung ist. Das war aber auf dem Sportbereich, dass wir so einen Gedanken haben, so einen Überblick, was das überhaupt ist. Aber wie definieren wir es? Eine Sichtung ist eigentlich nichts anderes als eine von Gott herbeigeführte Prüfung oder Ereignisse, die die Wahrhaftigkeit eines Nachfolgers Jesu beweisen. Alle, die es nur zum Schein waren, werden durchfallen. Sichtung ist immer eine Gerichtsbotschaft. Hier scheidet Gott persönlich die Schafe von den Böcken. Wisst ihr übrigens, was Laodicea heißt, übersetzt? Laodicea heißt Volk des Gerichts. Die ganzen Gleichnisse und Berichte über die Sichtung, die wir in der Schrift haben, und ich habe jetzt nur einige rausgenommen, es gibt noch wesentlich mehr, geben eigentlich die Frage, warum Sichtung? Es gibt mehrere Gründe, aber ich möchte vielleicht nur einen kurz nochmal erwähnen. Es geht hier auch um die Engel. Warum um die Engel? Was hat das mit der Sichtung zu tun? Das ist ganz einfach. Sie möchten nicht, die Engel im Himmel möchten nicht, dass jemand, der noch sündigt oder die Sünde liebt, in den Himmel kommt. Warum? Genau deswegen haben sie ein Drittel ihrer Freunde verloren, für immer. Das war der Grund. Sie möchten das nicht noch einmal erleben. Aber Gott hat uns die Zusicherung gegeben in Nahum, das Unglück wird nicht zweimal kommen. Dieses Kapitel Sünde hatte einen Anfang und es wird in Kürze ein Ende haben. Und dann ist es ein für alle Mal eingepackt und weggeworfen. Das wird nie wieder kommen. Das ist die Verheißung Gottes. Durch was wird am Ende der Zeit gesichtet? In Christus kommt bald, schreibt Ellen White. Ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung. Mir wurde gezeigt, dass sie hervorgerufen wird durch den Rat des treuen Zeugen an Laodicea. Schon mal gehört davon? Der Rat des treuen Zeugen an Laodicea, Offenbarung 3. Da spricht Jesus über die letzte Gemeinde, über unsere Gemeinde, Laodicea. Und er bescheinigt uns ja den Zustand. Er attestiert uns einen katastrophalen Zustand. Er sagt, ihr glaubt, ihr seid in Ordnung, aber in Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Ihr wisst gar nicht, wie schlecht es um euch steht. Aber, sagt er, das ist nicht das Ende. Wenn ihr meinen Rat annehmt, und das ist der Rat des treuen Zeugen, der treue Zeuge ist Jesus, kauft Augensalbe, werdet sehend, der Heilige Geist, der uns geistlich sehend macht, und lasst euch läutern. Dieser Rat ist entscheidend, ob wir bleiben, wie wir sind, blind, geistlich blind und gehen, rennen gegen die Wand, oder ob wir uns von Jesus läutern lassen, uns den Heiligen Geist geben lassen. Und Jesus beginnt in Matthäus 24 mit der Endzeitrede und ganz interessant ist, was fällt da auf? Die Jünger fragen ihn, sag uns, was wird das Zeichen sein deines Kommens? Und jetzt teste ich ein bisschen euer Bibelwissen. Was sagt er am Anfang? Es werden Hungersnöte kommen, Erdbeben, Kriege. Was sagt er? Womit beginnt er? Danke. Seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist sein Anliegen. Seht zu, dass euch niemand verführe. Verführung ist das Hauptproblem. Wir denken, es ist alles in Ordnung, aber nichts ist in Ordnung. In diesem Zustand, sagt Jesus selbst in Offenbarung 3, spuckt er die Gemeinde aus. Er sagt, ihr seid weder warm noch kalt. Ihr seid lau. Ihr hinkt auf beiden Seiten. Denkt an Elia, was er dazu sagte. Verführung ist gefährlich. Wisst ihr warum? Wenn man es nicht merkt. Wenn ich verführt bin und weiß, dass ich verführt bin, dann bin ich ja nicht verführt. Das geht ja gar nicht. Also Verführung ist ganz subtil. Ich bin verführt und merke es nicht. In dem Moment, wo ich es merke, kann ich umdrehen und bin nicht mehr verführt. Und das ist das Gefährliche an der Verführung. Wie können wir dem entgegenhalten? Es gibt nur eine Lösung. Der größte Widerstand kommt aus den eigenen Reihen, schreibt Ellen White aus der Gemeinde. Jesus hat es am eigenen Leibe erfahren. Er wurde gekreuzigt von wem? Von der Gemeinde selbst. Die damalige Gemeinde hat ihn gekreuzigt. Wenn die Sichtung, wenn die Zeit der Sichtung massiv kommt und es hat schon begonnen, ich habe es eben vorher schon erwähnt am Anfang, durch die Kontakte, die ich pflege, es ist ein Phänomen, das ist gewaltig auf der ganzen Welt, wird Gottes Gesetz nicht mehr als bindend angesehen werden. Die Welt ist das Werkzeug, das die Gemeinde sichtet und die Echtheit der Gemeindeglieder prüft. Wieso die Welt? Ellen White sagt, wenn du zum Himmel vorwärts schreitest, wird die Welt dir mit ihren Verlockungen massiv entgegentreten. Und so kristallisiert sich heraus, wer echt ist und wer nur echt scheint. Wir haben hier einen ganz wichtigen Text in 1. Petrus 4, Vers 17. 1. Petrus 4, Vers 17, da sagt Petrus, denn die Zeit ist da, dass da das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Warum beginnt das Gericht zuerst am Hause Gottes? Es ist wegen der Erkenntnis. Man wird danach beurteilt, welches Licht man bekommen hat. Und das Volk Gottes, die Gemeinde Gottes, hat eine wahnsinnsgroße Erkenntnis. Und von dem Volk Gottes wird der Herr auch am meisten Rechenschaft fordern, wenn sie ihm nicht treu dienen. Deswegen beginnt das Gericht am Hause Gottes. Hesekiel 9, eine sehr harte Passage, doch es ist furchtbar ernst. In Vers 4 haben wir den Engel, der das Gericht durchführen soll. Wo soll das Gericht beginnen? In Vers 6, fangt aber an bei meinem Heiligtum. Also auch beim Volk Gottes. Zuerst am Hause Gottes. Und Kapitel 9 macht sehr deutlich, worum es geht. Es gibt unter dem Volk Gottes Gläubige und Scheingläubige. Und wie unterscheidet Gott hier sein Volk von den anderen? Er sagt, und das ist jetzt ganz wichtig, er sagt, zeichne die, die da seufzen, jammern und klagen über alle die Sünden und Gräuel, die darin geschehen, im Volk Gottes. Wir erinnern uns an meinem Heiligtum, fangt an. Diejenigen, die den Zustand der Endzeitgemeinde Gottes beklagen und darüber seufzen, werden das Siegel Gottes erhalten. Zeichnet die. Sie haben erkannt, in welchem katastrophalen Zustand sich die Gemeinde befindet und nehmen den Rat des treuen Zeugen an, Augensalbe zu kaufen von ihm. Und jetzt, liebe Geschwister, achtet bitte genau, was Hesekiel hier sagt. Es geht nicht darum, über Menschen zu jammern, zu seufzen und zu klagen, sondern über das, was Menschen tun, über die Sünden, die darin geschehen, sagt Gott. Nicht über den Sünder, sondern über die Sünden. Das ist ein Unterschied. Gott hat uns durch sein Wort die Fähigkeit gegeben, wenn wir es studieren, zu erkennen, in welchem Zustand wir uns befinden. Gott hat uns nicht als Richter ersehen für unsere Brüder und Schwestern. Das nicht. Wenn gesichtet wird, dann geschieht das allein von Gott. Aber was wir können, und das ist sogar wichtig, was wir tun sollten. Wir können eine Situation anhand der Schrift beurteilen. Nicht Menschen verurteilen, aber eine Situation anhand der Schrift beurteilen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Denn Gott sagt, wir sollen unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wir sollen mit offenen Augen durch die Welt laufen, damit wir erkennen. Es wird also eine Zeit kommen, und ich sehe sie schon erfüllt, wo eine Grenzlinie gezogen wird zwischen den Menschen, die Gott dienen, und denen, die es nicht tun. Die Folge ist eine Teilung der Gemeinde. Die Sichtung ist ein notwendiges Übel zur Reinigung des Volkes Gottes. Gott kann nicht mit Menschen arbeiten, die geteilten Herzens sind. Wie soll das funktionieren? Elia stand schon vor diesem Problem. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Und Jesus sagt selbst, niemand kann zwei Herren dienen. Auch wenn du denkst, ich kann ein bisschen da leben und ein bisschen da. Jesus sagt, niemand kann. Und es kommt der Tag, da wir zu einer Entscheidung aufgefordert werden. So wie zur Zeit Noahs. Der letzte Tag, bevor Noah in die Arche hineinging. Da hatten die Menschen die Wahl. Und dieser Tag wird für jeden kommen. Gott sichtet, um zu sehen, wer ihm wirklich treu ist. Eine Sichtung ist immer, wie wir es vorher hatten, kollektiver Natur. Es betrifft mehrere, ein Volk, nicht nur ein oder zwei Menschen. Und es muss klar und deutlich sein, wer wo steht. Und wenn dies alles am Hause Gottes beendet ist, wie es Petrus sagt, dann hat Gott ein reines Volk, welches er mit dem Spätregen ausrüsten kann. Dann kann sein Volk den letzten Ruf an die Welt richten. Es werden noch viele Schafe aus anderen Stellen zum Volk Gottes hinzukommen. Das sagt Jesus. Viele Schafe aus anderen Stellen. Es sind noch viele bereit. Und denkt daran, Tausende bekehrten sich an einem Tag zur Zeit der Apostel, zur Pfingstzeit. Und es wird sich genauso wiederholen, sogar noch stärker, wenn der letzte Ruf an die Menschheit ergeht. Tausende an einem Tag. Aber da muss das Evangelium in Vollmacht und in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt werden. Gott sagt, es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und wenn das geschieht, ich freue mich auf diesen Tag, wo Tausende an einem Tag, wo Scharen, es wird gar nicht mehr möglich sein, Bibelstunden zu geben, es wird Taufbecken, das gibt es gar nicht, wir müssen an See, wir müssen an Flüsse, dann ist die Zeit reif. So wie damals. Es wird gewaltig sein. Aber dazu braucht Gott ein Volk, ein reines Volk, welches auch das reine Evangelium verkündigt. Ellen White gibt uns den Hinweis, in Christus kommt bald, Seite 129, wer denn ausgesichtet wird. Sie sagt, die Sorglosen, also diejenigen, die sich keinen großen Kopf machen und mit einer gewissen Gleichgültigkeit durchs Leben gehen. Naja, Evangelium. Ich nehme die Light-Version. Evangelium Light, die gefällt mir besser. Ist nicht so verbindlich. Gibt es das vielleicht heute auch noch? Weil alles andere, also ich schaue mir die Bibel an, ich nehme einen Stift und gehe jetzt die Bibel studieren. Diesen Stift brauche ich, wisst ihr wofür? Um das rauszustreichen, was mir nicht gefällt. Und dann mache ich aus Evangelium pur Evangelium Light. Das ist jetzt mein Evangelium, so maßgeschneidert für mich, so gefällt es mir am besten. Es gibt ein paar Aussagen von Jesus, von Paulus, von Johannes, von Petrus, von Jakobus, die gefallen mir nicht. Die sind mir zu extrem und ich bin nicht fürs Extreme, ich bin eher so für Light. Ich möchte so über die Erde schweben. Light ist der breite Weg, pur ist der schmale Weg. Jesus hat immer die Wahrheit gesagt, in Liebe. Richtig? Jesus hat immer die Wahrheit gesagt. Er hat niemanden Hoffnung gemacht mit einer Lüge. Er hat immer die Wahrheit gesagt, in Liebe. Was konnte er noch mehr tun? Sagt mir, was konnte er noch mehr tun? Es war nicht mehr möglich. Zwingen tut Gott niemanden. Sonst hätten wir keinen eigenen Willen. Er saß am Berg und blickte auf Jerusalem hinab und weinte. Sagte, wie oft habe ich euch versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Das hat ihm das Herz zerrissen. Mehr konnte er nicht tun. Mehr ging nicht. Heute hört man auch oft in unseren Reihen, ja, Wahrheit ist wichtig. Wir müssen in der Wahrheit gegründet sein. Aber Liebe ist viel wichtiger. Liebe Geschwister, Liebe ohne Wahrheit gibt es nicht. Das geht nicht. Ganz einfach. Wenn wir fest gegründet sind in Christus, in der Wahrheit, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann werden wir die Früchte des Glaubens ernten. Das heißt, erst die Bekehrung, dann also die völlige Übergabe meines Lebens an Jesus, dann folgen die Früchte, nicht umgekehrt. Bitte nicht umgekehrt versuchen, das geht zu 100% schief. Ich kann nicht erst die Früchte ausleben, ohne eine Beziehung zu Gott zu haben. Und Jesus sagt, wenn ihr euer Leben mir gebt, ich in euch und ihr in mir, wenn wir eins sind, dann kommen die Früchte des Heiligen Geistes. Die sind aber diese, Liebe, Sanftmut, Demut, Freude, Friede und so weiter. Wir versuchen es manchmal umgekehrt. Wir versuchen Liebe zu praktizieren, freundlich zu sein, demütig zu sein, alles ohne eine Beziehung zu Gott. Die Kirchen predigen heute Liebe, ist ganz wichtig. Nicht nur die Adventisten, die Kirchen predigen das. Fast überall Liebe. Aber wie soll das funktionieren ohne eine Beziehung zu Jesus? Ich sage euch, was das für eine Liebe ist. Das ist dann bestenfalls eine irdische Liebe, die Grenzen hat. Aber die göttliche Liebe, die grenzenlos ist, die gibt es nur durch Gott, durch eine echte Beziehung. Erst in Christus gegründet sein, erst eine Bekehrung und eine echte Nachfolge im Leben, dann folgt der Rest, nicht umgekehrt. Wie war das mit Petrus? Er dachte, er liebt Jesus bis in den Tod hinein. Als es dann soweit war, was war da? Jesus kenne ich nicht, noch nie gehört. Diesen Mann habe ich noch nie gesehen. Damals, liebe Geschwister, war Petrus noch nicht bekehrt. Ist das jetzt eine Vermutung von mir oder können wir das nachlesen? Damals war Petrus nicht bekehrt. Wisst ihr warum? Weil Jesus sagte kurz davor, Petrus, wenn du dich dermaleinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Wann kam die Bekehrung von Petrus? Zu Pfingsten. Nach dem Tod Jesu, nachdem der Heilige Geist eingegriffen hatte, da begann die Bekehrung. Und dann sehen wir einen Unterschied. Davor sagte Petrus, ich gehe mit dir in den Tod. Dann kommt der Tod und er sagt, nein, kenne ich nicht, Jesus. Danach sieht es ganz anders aus. Danach geht Jesus tatsächlich Petrus für Jesus in den Tod. Petrus starb am Kreuz. Petrus ging ins Gefängnis. Petrus erduldete Schläge und viel Leid für Jesus. Wer wird in diesem ganzen Sichtungsprozess bestehen? Denkt an die Sichtungen im Alten Testament, die wir vorher angesprochen haben, und die Gleichnisse Jesu. Kann jemand bestehen, der die Wahrheit abgelehnt hat? Geht das? Der sagt, ich liebe Jesus, ich gehe mit Jesus. Aber Wahrheit, brauchen wir unbedingt den Sabbat? Naja, wenn wir die Bibel dazu nehmen und schauen, was Jakobus sagt in 2, Vers 10, da sagt er, wenn jemand gegen ein einziges Gebot sündigt, hat er gegen alle gesündigt. Also Jesus ist immer ganzheitlich. Jesus gibt nicht die Chance zu sagen, mach dir dein Evangelium leid. Wenn dir der Sabbat nicht gefällt, mach es halt einen Sonntag. Und wenn du mit dem Begehren ein Problem hast und dein Nachbar hat einfach 3 Autos vor der Garage stehen, du hast gar keins, Herr Mai, dann bist du halt ein bisschen neidisch, ist in Ordnung. Nein. Jesus möchte uns die Kraft geben, das nicht zu tun und das nicht zu sein, wie es die Welt ist. Und deswegen gibt er uns sein Wort. Und es gibt kein Evangelium Leid. Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 12 etwas ganz Interessantes. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 12. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Warum gehen die Menschen verloren? Was sagt Paulus? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Die Liebe zur Wahrheit, die uns dann in den anderen Prozess hineinführt. Und was tut Gott mit denen, die ihr Herz verstockt haben und die Liebe zur Wahrheit abgelehnt haben? Und das ist sehr hart. Das ist echt hart. Das ist eine Gerichtsbotschaft. In Vers 11, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. das ist ein Keulenschlag. Bumm, aus. Du hast gar keine Chance mehr. Gott sendet dir die Macht der Verführung, einen falschen Geist, und du wirst ihm glauben und folgst ihm und denkst, es ist richtig. Aber es ist vorbei. Aber Gott macht das nicht so als Hobby, sondern wenn du nach 1000, 100.000 Mal anklopfen an deine Herzenstür immer noch sagst, nee, will nicht, lass mich meinen Weg gehen. Irgendwann mal, wenn dein Herz verstockt ist, davon spricht die Bibel, dann macht das Gott. Und dann ist es aber vorbei, dann hast du keine Chance mehr, dann kannst du nichts mehr tun. Deswegen kann ich nur dazu ermahnen und ermuntern, heute, wenn Jesus klopft, dass wir ihm die Tür auftun. Heute, wenn wir seine Stimme hören. Offenbarung 12 lesen wir, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Der Drache, Satan, was ist er über die Gemeinde Gottes? Er ist wütend bis aufs Messer, weil er sieht, da ist ein Volk, die gehen in der Kraft Gottes vorwärts und nehmen mir meine Leute weg, weil sie das Evangelium verkündigen. Und dazu hat Satan immer einen Gegenplan. Satan hat zum Erlösungsplan einen Gegenplan aufgestellt, wie die Menschen wieder in die Dunkelheit, in die Finsternis geführt werden. Und er ist wütend auf die Gemeinde Gottes. Es ist seine einzige Motivation, seine Bosheit geht gegen Gott und gegen die Gott gehören. Sonst braucht er nichts. Ihm gehört alles. Er hat alles. Das ist seine einzige Motivation für das, was er tut. Das sind wir, das Volk Gottes. Und er kämpft unerbittlich. Deswegen, es ist ein Trugschluss, wenn wir glauben, dass wir auf Rosen gebettet in den Himmel gehen. Es ist ein Kampf. Paulus sagt in Apostelgeschichte 14, Vers 22, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Satan macht nicht die Tür auf und sagt, bitteschön. Satan schmeißt uns Steine in den Weg, ganze Felsbrocken. Wir haben heute gesehen, wie hart Gott bei der Sichtung ins Gericht geht. Aber er muss es tun. Er bereitet sich ein heiliges und gereinigtes Volk für den Tag der Erlösung. Das ist kein Spaß. Satan ist zornig und kämpft mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mittel. Erinnert euch, wovor Jesus in Matthäus 24 warnte: Seht zu, dass euch niemand verführe. Sind wir sehend oder sind wir blind? Sind wir verführt? Oder sind wir hellwach? Haben wir noch geistliche Sehkraft? Oder beurteilen wir alles menschlich? Paulus sagt, geistliche Dinge müssen geistlich beurteilt werden. Richtig? Das heißt, ein geistlicher Vorgang, ein Prozess, der stattfindet, zum Beispiel jetzt in den Gemeinden, die Phase der Sichtung, die schon in sehr vielen Bereichen erkennbar ist, ist ein geistlicher Prozess, der vorhergesagt ist in der Bibel. Vorher gesagt wurde, wir können nicht menschlich urteilen oder menschliche Logik anwenden, um das zu verstehen, sonst werden wir gegen die Wand rennen. Menschliche Logik sagt, oh, das ist aber schade, was da passiert. Ja, freilich ist es schade, es ist jammerschade, es ist eine Tragödie, aber wir können es nicht stoppen. Wir können nicht sagen, jetzt einigen wir uns, bleiben wir hier und der möchte das Evangelium, der das und dem gefällt das und dem nächsten gefällt das. Jetzt finden wir einen Kompromiss, dann schnüren wir was zusammen und dann haben wir wieder was zusammen. Das wäre Verrat an Christus. Das hat nie keiner der Apostel, keiner der Propheten, keiner der Patriarchen, keiner der Evangelisten, die wir lesen, kein Märtyrer im Mittelalter, niemand ist Kompromisse eingegangen. Die Wahrheit ist immer eine Säule. Entweder ich halte mich fest an ihr oder ich lasse sie los. Aber ich kann kein Evangelium Leid leben, wie ich es möchte. Ellen White schreibt im Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, Seite 282. Gott wird sein Volk aufrütteln, wenn andere Mittel erfolglos bleiben. Dann werden Irrlehren eindringen, die eine Sichtung herbeiführen und die Spreu vom Weizen trennen. Der Herr ruft alle, die an sein Wort glauben, auf, aus dem Schlaf zu erwachen. Haben wir sowas schon gehört? Gibt es Irrlehren in der Gemeinde? Aber natürlich, zuhaufe. Männer, die jahrzehntelang die Wahrheit gepredigt haben, stehen heute auf und sagen, naja, mit der Heiligtumslehre kann man jetzt nicht so nehmen, genau so, wie es da steht. Und 1844, ob das jetzt genau was damit zu tun hat, oder Ellen White, nicht so mein Fall. Und die Dreiengelsbotschaft, was ist denn eigentlich die Dreiengelsbotschaft? Die Dreiengelsbotschaft ist nichts anderes als die Botschaft Noahs für das Volk damals. Genau die gleiche Botschaft haben wir heute auch. In einem Satz gesagt, die Dreiengelsbotschaft ist, Leute, geht in die Arche. Das ist die Dreiengelsbotschaft. Natürlich hat sie noch mehrere Aspekte und Facetten, aber das ist der Kern. Leute, geht in die Arche. Wenn die Tür zu ist, dann könnt ihr da klopfen, bis euch die Finger abfallen. Geht jetzt rein. Die Bibel warnt uns eindringlich vor Irrlehrern und Irrlehren. Glaubt ihnen nicht, sagt Jesus. Paulus war in Ephesus und hielt eine Abschiedsrede an die Ältesten, weil er wusste, er würde wahrscheinlich nicht mehr kommen. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 20, 29, sagt er, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Reißende Wölfe, das sind Irrlehrer. Leute, die das Evangelium Leid reinbringen wollen, Wohlfühl-Evangelium, Kuschelgemeinde bauen wollen. Und Jesus sagt, nein, nein, schaut auf mich, welchen Weg er gegangen ist. Schauen wir auf seine Nachfolger, die Apostel, welchen Weg sie gegangen sind. Schauen wir auf die, die ihm treu das Wort hielten, während der ganzen Zeit der Gemeinde, die 1260 Jahre in der Wüste, 60 bis 70 Millionen Märtyrer, schätzt man, die um des Wortes Gottes willen auf den Scheiterhaufen gingen. Kuschelgemeinde. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Aber Gott ist mit uns. Denn wir lesen auch etwas anderes bei denen, die auf den Scheiterhaufen gingen. Sie gingen fröhlich. Und als das Feuer anfing zu brennen, sangen sie Lieder. Und in ihrem Gesicht war ein Ausdruck der Freude, den niemand beschreiben konnte. Das war der Same des Evangeliums. Dadurch bekehrten sich noch viel mehr. Und warum waren sie freudig? Waren sie schizophren oder durchgedreht oder was? Nein, sie hatten die Kraft Gottes in sich. Sie wussten, es ist vorbei und der nächste Augenblick, da sehe ich Jesus. Das war ihre Hoffnung. Für sie gab es nichts mehr, was sie zu verlieren hatten. Sie haben alles gewonnen. Sie wussten, der Tag kommt bald, wo sie Jesus sehen. Es mag so aussehen, als ob die Gemeinde fällt, aber sie wird nicht fallen. Sie bleibt bestehen, während die Sünder aus Zion ausgesichtet werden. Ellen White, Selected Message, Seite 380. Also es mag so aussehen, als ob die Gemeinde fällt. Und es gibt sehr schwierige Momente und Situationen, aber sie wird nicht fallen. Sie bleibt bestehen und jetzt kommt es, während Gott die Sünder aus Zion aussichtet. Wie bereite ich mich auf eine Sichtung vor? Es gibt nur eine Möglichkeit. Jesus kompromisslos nachfolgen. Vollständig. Kein Evangelium Leid. Auch das, was mir nicht so gefällt, gehört dazu. Aber das ist es, was mich zu einem Jünger macht. Denn Gott gibt mir die Kraft, das zu tragen, was mir auch nicht so gefällt und was mir schwerfällt. Jesus sagt, wir sollen im Kleinsten treu sein. Es kommt auf alles an. Denkt an Mose. Es kommt auf alles an. Wenn du hinaus willst aus Ägypten, dann mach das und das und das und das. Mach es genauso, wie ich gesagt habe. Es kommt auf alles an. Die finale Sichtung hat begonnen. Was unter dem Volk Gottes heute geschieht, ist historisch. Es ist historisch. Irrlehren, Verwerfung des Wortes Gottes, theologische Sonderwegen, Ellen White, Verbote in Gemeinden. Es gibt Gemeinden im Norden, da gibt es Ellen White-Verbot. musikalische Totalentgleisungen und vieles mehr. Und Gott schaut sich das nicht länger an. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo er sagt, es reicht. Er sichtet aus. Und Johannes sagt, wer überwindet? Um zu überwinden, muss es vorher einen Kampf geben. Was müsste sonst überwunden werden? Überwinden bedeutet, es gibt etwas zu überwinden. Und dieses Etwas ist der Kampf, von dem Paulus spricht, den guten Kampf des Glaubens. Und Jesus schenkt uns den Sieg, wenn wir bereit sind, mit ihm zu kämpfen. Bist du vorbereitet auf diese große Prüfung? Möchtest du deinem Herrn bald begegnen? Gott segne uns dabei. Amen.